Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24.
Und da sind wir alle wieder. Herzlich willkommen hier beim klimaneutralen Podcast. Ja, also CO2-arm oder CO2-neutral vielleicht sogar. Wir versprechen heute nicht allzu viel heiße Luft abzusondern. Ja, sind wir alle da, Christine?
Ja, also ich bin da.
Den kann ich sehen. Sie ist hier im Studio bei mir.
André ist auch da. Also wir sehen uns ja. Die Frage ist ja, ob unser Micha Klein da ist. Micha.
Ich sehe euch nicht. Hallo, ist da jemand?
Aber wir hören uns.
Aber das ist schön.
Micha, muss man erklären, Micha sitzt ja immer noch in Frankreich.
Oui, oui.
Immer noch im Urlaub. Und warte mal, ich will jetzt mal, Micha ist umgezogen in ein neues Ferienhaus. Warte, ich muss dir mal, ich zeig der Christine mal das Bild, was mir der Micha gerade geschickt hat.
Ja. Das hat er doch in unsere Gruppe gestellt, da wo er an der Tafel sitzt. Das habe ich doch auch.
Das sieht aus, als würde er in einem Rittergut sitzen. Ja, also wirklich riesig groß, ein Rittersaal. Fast
Zähl mal die Stühle, wie viele Stühle sind
da? Ist der Hammer, oder? 1, 2, 3, 4. Es ist der Hammer. Und da sieht man, wo das Geld ist. Ja, also ich glaube, das ist die spätrömische Dekadenz der Meteorologen. Jetzt in Zeiten des Klimawandels, ihr verdient wahrscheinlich alle mit am Klimawandel, ihr Meteorologen. Und dann könnt ihr euch solche Ferienhäuser leisten.
Das ist die Optik. Das sieht man, in Wirklichkeit ist es ein Bauernhof von 1899. Der wurde irgendwann vor 20 Jahren mal renoviert. So langsam fallen wieder ein paar Sachen von den Wänden. Es wird wieder was zwischendurch gemacht. Also es ist aber irgendwie eben sehr, sehr urig. Also ich komme mir hier vor, wirklich, wie ihr schon sagst, wie auf dem Rittersitz.
Ah, und du bist im Périgord.
Oui.
Ja, sag mal, für alle Podder, die jetzt, wie wir, ein bisschen ahnungslos sind, Périgord, die jetzt vielleicht nicht so frankophil eingestellt sind wie du, die jetzt nicht Frankreich kennen wie ihre Westentasche. Das Périgord, sagt man, glaube ich, ja?
Genau.
Das, wo ist denn das?
Das ist eigentlich so eine etwas vergessene Ecke, weil alles drumherum bekannter ist. Also hier genauer gesagt, ich sage immer Périgord, ganz genauer müsste man noch kleinteiliger runtergehen. Da sind die Franzosen natürlich auch eigen. Aber hier, das ist, um so auf der Karte ein bisschen zuzuordnen, im Prinzip geht man von Paris aus senkrecht, also Richtung Süden runter und macht auf der Höhe von Bordeaux Stopp. Also es ist schon einigermaßen weit südlich, aber eben nicht ganz am Mittelmeer, sondern doch ziemlich im Landesinneren. Aber hier gibt es auch schon mal zwischendurch sehr, sehr schöne, sehr warme Sommer. Aber man ist genauso im hügeligen Land. Also ganz grün, unheimlich viel grün. Es ist das Land von Foie Gras, also der Gänsestopfleber, und von Trüffeln.
Aha, ist klar. Ja. Ja, da haben wir doch jetzt schon wieder eine Einordnung.
Ja, essenstechnisch. Ich finde ja immer, man muss Urlaube immer essenstechnisch einordnen. Wo kriegst du Paella, wo gibt's Aioli, wo gibt's Sangria? Und dann weißt du, wo du im Urlaub bist.
Aber das ist doch die Stelle, wo jetzt eigentlich Christine rein müsste und sagt, wie Stopfleber.
Ich wollte gerade fragen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, Micha, du hast nicht wirklich Gänsestopfleber gegessen.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass, wie macht das Olaf Scholz immer? Wir werden nach dem Mandat des Wählers schauen, wie wir die Koalition zusammenstellen. Und also er sagt ja auch nicht nein oder ja.
Du musst nicht auf die Stopfleber, wenn du es jetzt machst wie Olaf Scholz, antworten, sondern du musst einfach über Currywurst reden.
Weißt du? Ja,
also
genau.
wenn der noch Stopfleber fängt, er an über Currywurst zu reden, genau. Und du weißt gar nicht mehr.
Aber ihr wisst schon, dass sie den Schläuche in die Hälse stecken und die zwangsernähren?
Das ist, hier in der Region sieht man das anders. Also
natürlich. Also, die kriegen nur einen kleinen Haps.
Ja, es ist wohl wirklich tatsächlich nicht mehr so dramatisch, wie wir das alle im Kopf haben. Die machen das inzwischen etwas netter, aber natürlich ist es, natürlich ist es eine verfettete Leber. Es ist nicht schön für die ganze, also sie stirbt im Ende. Das ist ganz klar. Nein, aber tatsächlich, es ist wirklich ganz merkwürdig hier. Wir waren mal einmal im Restaurant und da sitzt du da so schön und mümmelst an deinem Fleisch rum, also in dem Fall keine Gänsestopfleber, und währenddessen schweift dein Blick so über die Auslage, also was so alles so drapiert ist um dich herum, und dann steht da so eine kleine Porzellanfigur, und erst beim zweiten Mal hinschauen siehst du, es ist ein Typ, der eine Gans zwischen den Knien hat und der was mit dem Trichter ins Maul stopft, und das steht so als Figürchen rum. Also in Deutschland wäre der Laden geschlossen, es wäre ein Shitstorm sondergleichen, und da war es einfach nur die Deko.
Oh nee, aber Michael, das kannst du wirklich nicht schönreden. Das ist ja jetzt wie, als würdest du für den Stierkampf argumentieren. Das ist einfach, also bei aller Tradition und bei allem Respekt auch, aber Gänsestopfleber kann man nicht schönreden. Möchte ich ganz deutlich sagen.
Stierkampf war letzte Woche.
Was stimmt denn nicht mit euch?
Wollen wir das abbrechen an der Stelle?
Das eigentlich können wir sagen, komm, wir lassen
Nein, ich war ja nicht beim Stierkampf.
Reden wir mit dem noch? Das ist ja unfassbar. Oder?
Aber es war tatsächlich, ich sag ja, Südfrankreich hat jede Menge Arenen, also so die Ecke, westliches Mittelmeer, der Bogen, der da so rumgeht, da gibt's in fast jeder Stadt so eine Arena und die machen Stierkampf, wohl nicht den tödlichen Stierkampf, meistens zumindest.
Der nette, genau. Ach, die Franzosen sind aber nett.
Ja, aber sie haben den Stierkampf, ja.
Ja, und oder die lassen die Stopfgänse gegeneinander antreten. Da passiert ja nichts.
Ja, ja. Oder sie stopfen die Touristen. Also ich komme ja gerade auch vor wie so eine Stopfgans, weil man hier so viel isst.
Ja, ich sag ja, spätrömische Dekadenz der Meteorologen jetzt in Zeiten des Klimawandels. So, also haben wir das geografisch ein bisschen eingenordet oder eingesüdet, muss man sagen. Mhm. Ja, Bordeaux, ja, ist schon eher südlich, ne, kann man sagen. Ja, Wetter ist jetzt auch wieder besser. Du kamst ja direkt ins Unwetter rein, als ihr in Montpellier wart. Ja, richtig. Das hat sich jetzt aber hoffentlich beruhigt bei euch.
Ja, Gott sei Dank. Also es ist tatsächlich ein bisschen wechselhaft dieses Jahr. Wir hatten es auch schon mal, wir sind ja wie gesagt schon mal ein paar Mal hier gewesen, in einigen Jahren wesentlich wärmer und schöner, aber jetzt gerade wird es wieder nett. Also Sonnenschein. So 23 Grad fühlt sich deutlich wärmer an. Also damit kann ich leben.
Das ist okay.
Wenn ihr nach Hause fahrt, fahrt ihr eigentlich über Paris?
Das ist noch ein ganz großes Diskussionsthema. Also,
da ist doch der Triumphbogen gerade verhüllt. Das deswegen, ist doch eine einmalige Chance, Micha.
Ja, definitiv. Wir haben das tatsächlich letzte Woche irgendwann dann plötzlich in Nachrichten gesehen und gesagt, oh cool, wir fahren genau an Paris tatsächlich vorbei. Das liegt genau auf der Strecke. Und dann ist es ja ein Klacks, mal eben den Abstecher reinzumachen. Und jetzt diskutieren wir von Tag zu Tag immer, ob wir dann noch eine Nacht in Paris bleiben oder direkt durchfahren und sind uns da noch nicht so ganz einig. Aber tatsächlich, ja, wir wollen den Arc de Triomphe sehen. Und das, und wir kamen uns total toll vor, dass wir sagen, boah, guck mal, zum erstmal sehen wir einen Christo live und wir fahren dahin und inzwischen, ich sehe bei Facebook und Instagram und so weiter, sehe ich aus allen Ecken Menschen, die jetzt da waren und erstaunlicherweise irgendwie war schon der halbe, also ich, so viele mondäne Menschen kenne ich gar nicht, aber per Zufall waren jetzt alle in Paris und alle posten Fotos von diesem Ding.
Naja, ist ja auch die letzte Gelegenheit, dass man mal was von ihm, das ist ja sein letztes Projekt, was er da sich noch ausgedacht hat.
Hat er aber nicht selber gemacht, oder? Das war so sein Lebenstraum irgendwo, Christo, also seins und das seiner Frau.
Ja.
Und ich glaube, es wurde von anderen vollendet.
Na gut, er kann es ja jetzt nicht mehr machen.
Er ist ja nicht mehr da.
Gestorben.
Richtig,
insofern ist es was Besonderes.
Ja.
Sieht schon toll aus. Also zumindest die Bilder, die ich gesehen habe. Oh, ich würde so gerne, aber ich kann nicht.
Also definitiv angucken werden wir es uns. Ich bin mal gespannt, wie viel Chaos das ist. Ich habe nur auch Fotos gesehen, wie viele Menschen da drum stehen. Ja, es ist eben noch die Frage, fahren wir kurz rein, halten irgendwo an, laufen einmal drumherum und fahren dann weiter nach Hause oder machen wir tatsächlich noch eine Nacht in Paris?
Oh, ihr müsstet ja dann eher aus dem Périgord verschwinden, aber da ist ja das Essen so gut.
Ja, das ist das Problem. Leider ja. In Paris geht das Essen auch noch einigermaßen. Kann man mitleben, ja.
So, also damit nochmal herzlich willkommen hier beim Podcast der Herzen, Wochenrückblick, kulturelle Orientierung, Diversität. Wir waren gerade beim Wetter, Herbstanfang in Deutschland, das heißt, also nicht in Deutschland, sondern der Nordhalbkugel, das fiel auf den 22. September, heute ist der 23., also gestern Abend 21 Uhr, ich glaube 21 oder so, offiziell Herbstanfang, das heißt gleich lange Tage, gleich lange Nächte, Wetter ist schön, auch in Deutschland. Was sind noch so die Themen der Woche? Klar, Wahlkampf kurz vor der Bundestagswahl. Bekommt man das in Frankreich eigentlich mit? Merkt man das bei euch? Was sagt die Stopfleber dazu?
Was sagt die Stopfleber dazu? Die Annalena wäre auch entrüstet. Wer von den dreien ist Stopfleber? Öffentlich zugeben würde es sicherlich keiner von denen. Ich kann das jetzt nicht hier so behaupten. Ich habe jetzt nicht viel französisches Fernsehen oder Zeitung geguckt, tatsächlich so ein bisschen im Internet rumgesucht. Da ist schon ein Thema, wo sie dann die drei Namen aufzählen und immer sagen, wer beerbt Angela Merkel? Da machen sich die Franzosen auch Gedanken drüber. Aber ich habe ehrlich gesagt immer jetzt natürlich die deutschen Nachrichten verfolgt.
Ja, okay, alles klar. Ja, wir hatten das ja schon mal ein bisschen so anhand der Energiepolitik behandelt, so in den letzten beiden Malen. Du bist ja gefühlt seit Ewigkeiten in Frankreich jetzt. Ja.
Bitte.
Sagt er. Ja. Nee, und das ist ja tatsächlich ein großes Wahlkampfthema. Ich brauche jetzt mal euren Rat, weil ich habe das heute Morgen mal gelesen. Ich bin ganz baff und wollte mal nach der moralischen Konsistenz der folgenden Geschichte fragen. Also es ist ja irgendwie Klimaneutralität, ist ja jetzt großes und die Annalena schimpft immer, dass CDU, CSU und auch die SPD jetzt eigentlich 17 Jahre noch so weitermachen wollen. Kohleausstieg erst im Jahr 2038, 2038, 2038, ja. Und naja, es ist wirklich ein bestimmtes Thema. Ja, klimaneutral ist Deutschland, auch wenn jetzt eben der Rest der Welt, Frankreich zum Beispiel, weiter aufrüstet mit Kohlekraftwerken, Atomenergie und so weiter. Wir verabschieden uns davon, weil ja einer damit anfangen muss. Das ist ja soweit auch schlüssig. Gell? Ja, und jetzt kommen wir mal Stichwort CO2-Ausstoß. Wie gesagt, ich brauche mal euren Rat. Also CO2-Ausstoß verantwortlich für Klimaerwärmung und so weiter. Daraus folgt ja eine höhere CO2-Besteuerung, also höhere Spritpreise zum Beispiel. Ja, wird jetzt schrittweise immer teurer. Und das ist ja bereits beschlossene Sache, egal wer da als nächstes ins Kanzleramt einzieht oder wie Frau Baerbock immer sagt, ins Kanzlerinnenamt. Das ist eh schon durch, das ist beschlossen. Hat die Große Koalition schon unter Dach und Fach gebracht, ja, mit der Mehrheit im Bundestag. Besonders betroffen von dieser höheren CO2-Besteuerung sollten ja nur eigentlich, denkt man sich so als normal funktionierender Mensch, die Betreiber von Kohlekraftwerken sein. Ja, so mit einem gesunden Menschenverstand sagt man sich, ja, die hauen da wirklich Millionen raus. Und also die müssten ja besonders betroffen sein. Das ist eigentlich auch so, aber jetzt liegt die Betonung auf eigentlich. Bei denen heißt das dann nicht CO2-Steuer, sondern eben CO2-Zertifikat, haben wir schon mal gehört. Und die kaufen also jeweils ein Zertifikat pro Tonne, also pro Tonne Treibhausgas, das sie ausstoßen. Und ein solches Zertifikat hat im letzten Jahr noch 25 Euro gekostet. So. Mittlerweile kostet aber im, ja, quasi so ein Berechtigungsschein zum Ausstoß einer Tonne CO2 60 Euro. Da ist also was passiert. Die haben gesagt, ja, du musst anziehen, ja, und die müssen bluten dafür, dass sie dieses CO2 in die Atmosphäre ausstoßen und so weiter. Also statt 25 im letzten Jahr, in diesem Jahr 60 Euro. Ja, die Idee dahinter, CO2-intensives Geschäftsmodell soll möglichst unattraktiv werden. Eben zum Beispiel für die Betreiber von Kohlekraftwerken. So. Und wisst ihr, was viele von denen gemacht haben? Jetzt interessant. Jetzt die Nachfrage, die Frage nach der moralischen Konsistenz. Ja. Die haben sich einfach ganz viele Zertifikate im letzten Jahr gebunkert.
Ach, also das die geht? Haben,
ja, ja, die haben massenhaft aufgekauft, als diese Zertifikate pro Stück noch 25 Euro gekostet haben. Und zwar haben die so viel davon eingekauft, dass sie damit locker nicht irgendwie über ein paar Monate kommen, so, sondern über die nächsten 10 Jahre ganz locker. Das heißt, an denen geht die höhere CO2-Bepreisung quasi vorbei. Also das wäre so, als hättest du dir jetzt oder wir uns im vergangenen Jahr, als Superbenzin hier in Deutschland zum Beispiel noch 1,25 gekostet hat, Diesel zum Teil im letzten Jahr unter 1 Euro pro Liter. Also als hättest du dir im Garten ein Tanklager gebaut und dort ein paar tausend Liter Sprit gebunkert.
Ja,
so. Das darf man ja nicht. Oder Heizöl. Ja, Christine heizt ja zum Beispiel mit Heizöl. Ja. Da ist ja eigentlich verboten, oder? Du kannst nicht sagen, Heizöl war letztes Jahr billig.
Darfst du nicht irgendwo was hinstellen. Kriegst du nicht befüllt.
Nee. Kriegst du nicht hin. Ja, ist es moralisch vertretbar oder ist es eine Riesensauerei? Also mal ehrlich.
So, wir ziehen wir die alle an. Wer ist alles für Sauerei?
Sauerei.
Ich bin für Sauerei.
Ja. Also da gab's mal so, das war nicht das Triell, das war das hat man glaube ich in der letzten Woche schon besprochen, das Quadruell. Also ja. Wo die vier waren, da konnten die doch immer Daumen hoch, Daumen runter. Und Christian Lindner hat immer mit zwei Händen. Ja, also der hat mit der rechten Hand Daumen hoch, mit der linken Daumen runter.
Ach so. Also das ist, ja,
der wollte sich immer nicht so festlegen.
Also auch in der Maschine. Ja, es ist wirklich abartig, ne? Also ich meine, das Gleiche ist ja mit den Strompreisen, wo die EEG-Umlage drauf ist, womit wir ja alle die Umweltenergien mitfinanzieren, damit das ein bisschen umgeschichtet wird und dann gleichzeitig die Großbetriebe, wie jetzt zum Beispiel die aluminiumverarbeitende Industrie, die braucht ja unheimlich viel Strom, die sind davon wieder ausgenommen oder haben das reduziert mit Vergünstigungen und so weiter. Das ist ja oftmals so, dass dann, weil man dann anschließend wieder sagt, naja, wenn wir denen jetzt die realen Kosten, und das ist ja eigentlich der Grundgedanke dabei, dass man sagt, die am meisten verursachen, die müssen auch am meisten bezahlen, wenn man die so zur Kasse bittet, wie es eigentlich sein müsste, dann wandern die ab, dann können sich das in Deutschland nicht mehr lohnen, das zu produzieren. Ja, finde ich auch, ist natürlich schon irgendwie eine Sauerei.
Oh. Ja, Christine hält sich sehr auffällig zurück, nur noch mit dicken Socken ja zur Arbeit kommt. Muss ich gestehen. Weißt du, warum so kalt ist bei dir? Traust du gar nicht mal die Heizung aufzudrehen?
Ja, weil es so teuer ist. Übergangszeit. Nee, ist fies. Aber was soll man sagen? Also,
ja, aber zum Beispiel mit den Socken, das ist doch eine Variante. Ich meine, wir müssen ja auch nicht im T-Shirt zu Hause rumlaufen, wenn es jetzt gerade Herbst wird oder sowas, dann muss man sich vielleicht mal den Pullover anziehen, dann sparen wir alle schon wieder ein bisschen Heizkosten. Und das ist ja jahrelang einfach nichts wert war. Da war es auch völlig egal, ob du das Licht hast brennen lassen abends oder ob du es ausgemacht hast, ob du gleichzeitig die Fenster aufgerissen hast und die Heizung angedreht hast, das sind ja alles so Sachen, dann achtet man nicht drauf, völlig logisch. Ich weiß zum Beispiel von früher von der Verwandtschaft, die in Ostberlin Berlin lebte und damals dann irgendwann es hieß, nee, brauchst das Licht nicht ausschalten. Ich war ja so gedrillt, immer schön, zack, immer wieder alles ausmachen und so weiter. Und ich sagte, nee, brauchst du nicht, kannst laufen lassen, weil wir haben keine Zähler. Da war es so, dass die DDR einfach keine Stromzähler mehr zu dem Zeitpunkt produzieren konnte und deswegen über Jahre hinweg bei denen der Strompreis festgeschrieben war. Und ja, wenn's halt egal ist, dann lässt man das Licht halt auch brennen. So, und so ist das ja bei allen Dingen. So sind wir Menschen halt gepolt. Deswegen ist es ja vielleicht auch nicht schlecht, dass man mal dazu getrieben wird, dann doch die dicken Socken anzuziehen. Ne?
Jetzt sagen wir mal alle, dass man diese Energiesparlampen unbedingt ins Haus einbauen soll, weil das irre viel spart. Spart das? Habt ihr Erfahrung?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja,
das spart Problem, das? Also diese LED-Lampen, ne? Also nicht diese... Genau, LED habe ich auch umgerüstet. Ha? Ich habe so Wegbeleuchtung draußen, wohne ja ein bisschen einsam im Wald, quasi was so automatisch angeht und habe das umgerüstet von den normalen Energiesparlampen, also hier diesen langen auf LED und spare jetzt, glaube ich, 80 Euro im Jahr.
Ach, das ist mir nochmal eine Stufe. Also LED ist noch sparsamer als Energiesparlampe.
Ja, klar, Energiesparlampe ist ja schon lange wieder out. LED ist jetzt das neue.
Natürlich. Ei. Merkt ihr, das ist der Podcast mit Mehrwert.
Ja, der Podcast wird noch was wert. Nein, aber das ist tatsächlich, das bringt wirklich sehr viel. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft werden wir immer blöd angeguckt, weil wir haben draußen im Garten das Licht brennen. Und das ist ja theoretisch auch schon wieder Energieverschwendung. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eine dunkle Ecke, fahren Autos dran vorbei, ist auch ein bisschen blöd, wenn da plötzlich Leute immer in deinen Garten reinfahren oder in die Mauer. Und ich habe das dann irgendwann mal ausgerechnet und festgestellt, ja, das sind alles LED-Lampen. Es sind 4 Stück, also bitte. Ist jetzt nicht hier die Flughafenbeleuchtung. Es sind 4 LED-Lampen und die kosten uns im Monat, wenn man es übers Jahr rechnet, es gibt ja dunklere und hellere Jahreszeiten, wo sie länger oder kürzer brennen, es ist 1 Euro im Monat. Und da sage ich dann, ja, das ist mir die Sicherheit und auch dafür, dass es ein bisschen netter abends aussieht, ist es das wert. Andere Leute haben da die 70 Watt Glühbirne irgendwo vorne am Haus hängen und wenn du die natürlich tagelang durchbrennen lässt, hast du diesen Euro natürlich schnell verfeuert. Ne?
Okay. Ja. Alles klar, dann müssen wir mal ans Umrüsten gehen. Ja. Danke für den Tipp.
Also bei mir ist wirklich, bei uns zu Hause ist der Stromverbrauch in den letzten Jahren ganz ordentlich runtergegangen, weil wir nach und nach umgerüstet haben. Aber tatsächlich, diese LED-Lampen sind ja auch teuer, muss man ja sagen. Die kosten ja ordentlich Kohle, halten dafür aber auch etwas länger. Und immer wenn dann mal eine kaputt gegangen ist, haben wir umgetauscht. Wobei du immer das Problem natürlich hast, die man oftmals früher so kaufen konnte, die haben dieses griechische Kaffeehausweiß, sage ich gerne dazu. Also wenn du irgendwo im Süden mal ein urtypisches Ding gegangen bist, da wo die Einheimischen sitzen. Das ist immer so medizinisches hellblau-weiß und die Dinger machen natürlich ein ganz furchtbares Licht. Aber inzwischen gibt es sie ja fürs gleiche Geld auch mit schönem warmen Licht und der Verbrauch ist wirklich ein Zehntel, wenn nicht sogar weniger von der normalen Glühbirne.
Aber ist ja für Christine jetzt doppelt blöd, weil sonst hätte ich ja jetzt den Rat gegeben, wärm dich ein bisschen an der Glühbirne, wenn es Heizöl immer teurer wird. Aber
die strahlen ja nicht so viel.
Ist ja nicht. Ja. Naja gut, worüber diskutiert das Land sonst noch? Also klar, Bundestagswahl ab heute, ich habe es ja gerade schon gesagt, heute Donnerstag, der 23. noch 3 Tage. Freitag, Samstag, ja, 3,5 Tage.
Habt ihr Briefwahl gemacht oder geht ihr persönlich hin?
Ich habe Briefwahl gemacht.
Ich gehe persönlich hin. Also das ist für mich ein patriotischer Akt. Also ich mache das dann.
Ziehst du dir die Sonntagskleidung an?
Da wird der Sonntagsanzug angezogen, Schuhe werden geputzt und dann geht's rüber zur Freiwilligen Feuerwehr. Also das Gebäude ist von der Freiwilligen Feuerwehr. Okay. Ja, dort wird gewählt.
Alle 4 Jahre einmal Schuhe putzen. Schön, finde ich gut.
Ach, herrlich. Hey, habt ihr schon gesagt, wen ihr gewählt habt? Ach so, oder behalten wir das für uns? Wir behalten das für uns. Das ist Wahlgeheim, das darf man nicht sagen, oder? Das macht man nicht.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle mit Marie-Louise Marian, also Mutter Beimer, sprechen. Ja. Die nämlich, das habe ich letztens irgendwann nochmal gelesen, die traf auf Roger Willemsen, der große Roger Willemsen, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und der war irgendwann eingeladen bei Harald Schmidt in der, damals noch im WDR, in dieser Sendung mit dem Feuerstein zusammen.
Also Schmiteinander.
Schmiteinander, richtig.
Schmiteinander.
Genau, das war's. Ja. So, und da war Roger.
Mit dem gespielten Witz, ja. Ja, mal gucken, wer den heute machen wird. Das ist ja das Beste an diesem Podcast. Also jetzt an dieser Stelle noch nicht wegschalten. Bitte bleibt dran, der gespielte Witz am Ende dieses Podcasts.
Hatten die den auch?
Das wird heute der Megahammer. Hatten die auch?
Ach.
Hatten die auch. Die hatten zum Beispiel, habe ich letztens eine alte Folge gesehen, da kam der Feuerstein, der ist ja jetzt leider auch schon gestorben, aber auch über 80 geworden, sicherlich ein fröhliches und erfülltes Leben geführt. Der, nicht Fred Feuerstein, wie hieß er denn?
Herbert
Feuerstein, genau. Und der kam, klar, da hast du im Flur so eine Amtsstube, offensichtlich ein Polizeipräsidium, und da kam der plötzlich in einer völlig zerschnittenen Polizeiuniform so aus der Tür raus. Und Harald Schmitz tritt ihm entgegen, ja, akkurat gekleidet, so mit Schirmmütze, Polizeiuniform, und sagt, oh, was bist du denn für einer? Fragte Harald Schmidt den Herbert Feuerstein. Und der sagt, ich bin ein Streifenpolizist. Ja, wisst ihr, weil das so in Streifen geschnitten war.
Wisst ihr.
Stimmt, ich erinnere, ja, und dann haben die immer so schreiend lachend in die Kamera gelacht, ne?
Ja, das war cool. Das war 90er Jahre, Anfang der 90er muss es gewesen sein. Vor dem Late-Night-Boom, der dann kam. Und ja, Harald Schmidt, reich und berühmt, und Fred, Herbert Feuerstein, naja. Musste dann halt wieder einen Schritt zurücktreten. Genau. Aber der war ja gut dabei, denke ich.
Der hat ja Mad, das Magazin rausgegeben. Also der war immer in Amt und Würden.
Ich denke auch. Ja, aber zurück zu Roger Willems.
Genau, Roger Willems war also eingeladen bei Schmidt einander. Und da habe ich es nämlich gelesen in einem Buch von Roger Willemsen, der so Begegnungen mit Menschen aufgeschrieben hat. Und da hat er eben beschrieben, wie er Harald Schmidt da kennenlernte. Und eine Anekdote am Rande war, dass er in dieser Sendung zusammen mit Marie-Louise Marian war, also Mutter Beimer, die auch eingeladen war. Und gleichzeitig war Fritz Egner vom Bayerischen Rundfunk irgendwie auch mit Backstage. Und der hat die beiden interviewt zur Präsidentenwahl in den USA. Damals ging es um Bush Senior gegen Clinton. Und
so, warte, wer hat wen? Also Schmidt hat die beiden interviewt.
Nee, Fritz Egner hat hinter den Kulissen von Schmidt einander Marian und Roger Willemsen interviewt und wollte von denen wissen, was sie denn zur US-Wahl meinen. So, und dann Roger Willemsen hat ihr, dann der Mutter Beimer, den Vortritt gelassen und gesagt, ja, sagen Sie erstmal was. Und sie wurde dann gefragt, wen sie denn lieber als US-Präsidenten hätte. Und da hat sie dann gesagt, da möchte ich mich jetzt also nicht festlegen, so öffentlich und so weiter. Dann hat Roger Willemsen gesagt, ja, vielleicht sagen Sie erstmal was zu Ross Perot. Das war nämlich der Vizekandidat. Den kannte sie überhaupt nicht. Da hat sie gar nichts zu sagen können. Und dann hat Roger Willemsen ganz schön, also diese Intellektuellen mit dieser Boshaftigkeit, gesagt, er sollte doch was zu Socks sagen. Sie solle was zu Socks sagen. Das ist nämlich die Katze von Clinton gewesen. Also war sie natürlich völlig verwirrt. Aber merkst du, wie hintertriebig, bösartig Roger Willemsen eigentlich war. Und dann hat sie also schließlich gesagt, ja, nee, also sie möge der Bessere von beiden gewinnen. Sie hätte jetzt ein bisschen Angst, dass wenn sie was sagt, da könnte sie doch die Wahl in den USA beeinflussen.
Also
Mutter Beimer.
Deswegen sagen, das ist deine Erklärung, weshalb wir jetzt nichts sagen.
Nee, deswegen sage ich nichts. Halte ich es mit Mutter Beimer, ich sage auch nichts, weil das könnte ja die Wahl beeinflussen.
Ja. Keine Aussagen vor der Wahl. Nee. Ja, das ist ja bei diesen Triels auch immer zu hören. Ja, wir werden mit allen demokratischen Kräften sprechen und keine Aussagen vorher.
Nichts sagen.
Muss man nicht. Ne?
Habt ihr das eigentlich gesehen mit diesen Kinderfragen bei Late Night Berlin?
Ja, das haben wir. Haben wir auch diskutiert. Ja,
und?
Da merkt man mich ja kleines im Urlaub. Es war eines der Themen in dieser Woche bei uns in unserer launigen kleinen Morgensendung. Ja, und meinst du jetzt das mit Armin Laschet?
Ich meine, ich habe Armin Laschet habe ich komplett gesehen. Annalena Baerbock habe ich so ein bisschen gesehen. Aber nee, das generell, wie fandet ihr das?
Ja, weil du gerade gesagt hast, hintertrieben, ziemlich hintertrieben. Also der Armin hat eine Weile gebraucht, um rauszufinden, dass er eigentlich verarscht wird.
Ja.
Und hat, ja, also wir waren uns da relativ einig, dass er dann doch relativ souverän reagiert hat. Die Bild-Zeitung hat dann gleich wieder einen kleinen Skandal draus gemacht und gesagt, er pöbelt kleine Kinder an und gibt sich total unsympathisch. Aber wir haben uns das mal angeguckt in Ruhe. Also es war jetzt nicht so spektakulär, sag ich mal. Also er ist ihnen erstmal auf den Leim gegangen, aber spätestens als die nach Maaßen gefragt haben und ob Maaßen ein Nazi ist und der kleine Junge, der da gefragt hat, das Wort Nazi gar nicht richtig aussprechen konnte. Also wo man dann gemerkt hat, das flüstert ihm jemand über irgendeinen Knopf im Ohr, flüstert ihm das ein. So Nazi, sagte, wusste gar nicht, was für ein Wort. Also spätestens an der Stelle hat man gedacht, naja, es ist halt jetzt ein Scherz, ein schlechter Scherz, wo man jetzt versucht, Kindern da irgendwas in den Mund zu legen. Also das war so unser Eindruck. Deiner?
Ja, ich hab's tatsächlich dann auch hier mir auch nochmal in Ruhe angeguckt, nachdem ich das alles gelesen habe. Und da dachte ich auch, ja, das ist schon ziemlich gemein, ne? Also dass man den Kindern da irgendwas, man sieht es ja nicht, es wird auch nicht dazu gesagt, aber man hat den Eindruck, sie warten auch so, bis die nächste Frage kommt und dann fragen sie nach. Und da saß ja der Laschet auch dann zwischendurch so ein paar Mal da, na und? Habt ihr noch Fragen? Das wirkte natürlich total unsympathisch, aber wenn man dann sich das zusammenreimt, dass das eben dadurch zustande kommt, dass die Kinder da auf die Fragen warten, sie hatten ja auch keine Zettel und gar nichts in der Hand, habe ich mir gedacht, also ich bin jetzt nicht der große Verfechter von Herrn Laschet oder so, aber das fand ich, ja, ist ja für alle drei gleich, also insofern ist ja schon Gerechtigkeit da, aber trotzdem etwas dämlich und blöd. Und ich habe jetzt übrigens auf der Fahrt von Ferienhaus Nummer 1 zu Ferienhaus Nummer 2 haben wir tatsächlich dann mal den Podcast gehört hier, Baywatch Berlin, einer der erfolgreichsten ja in Deutschland, mit Klaas Häufer Umlauf und seinen zwei Kollegen dabei. Wobei der eine übrigens eine total coole Lache hat. Also allein dafür habe ich überlegt, wir müssten so jemanden hier bei uns in den Podcast mit reinnehmen, der so lacht, weil der so, fand ich mega geil.
So, dafür haben wir Christine eigentlich einbezogen.
Ja,
Ich ja? habe ja nichts zu lachen.
Das ist das Problem. Bei uns gibt's ja. nichts zu lachen. Nee, und da habe ich gedacht, die kamen dann auch irgendwann auf das Thema und haben dann darüber gesprochen, über die Kinderfragen und so. Und dachte ich, guck mal, aber sie haben es auch total umschifft. Sie haben nichts dazu gesagt, ob da eine Redaktion mit dabei ist, ob die Fragen von den Kindern alleine kommen, ob die denen ins Ohr reingesprochen werden oder sonst was. Nichts. Sie sind da überhaupt nicht drauf eingegangen. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Wisst ihr? Nur gelacht. Haben sie.
Nur gelacht.
Nee, das war ja früher wirklich so, ja, in den frühen Morgensendungen, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt im Radio, da gab es ja immer so diese Statistenlacher. Ja, also das heißt, es gab dann, meistens war es die Frau, oder? Meistens war es dann das Mädchen. Da hat also dann der Shovi-Moderator hat einen Witz gerissen und das Mädchen musste daneben stehen und immer lachen.
Ja, du doch nicht so. Ja, sowas. Wir heißen André und die Morgenmädels. Ja. Tu doch mal nicht so, ja. als wäre das heute anders.
Nein, das ist natürlich bei uns anders. Ja. Nein.
Ja. Ich habe das letztens aber da, auch auf dem Weg kommt mir ja dazu mal anderes Radio zu hören. Ich sag nur, ich bin in der Nähe von Luxemburg entlang gefahren und habe da Radio gehört und eine der erfolgreichsten Morgenshows Deutschlands. Da wird auch viel gelacht.
Aha.
Ich sage, okay. Ich nenne jetzt keine Namen.
Ja.
Nur da kann man schon eine Ahnung haben.
Weißt du, jetzt war die Leitung gerade schlecht. Kannst du nochmal?
Nee, ich wollte nichts sagen. Also, aber tatsächlich, das war auch so ein bisschen, habe ich gedacht, ach, guck mal, jetzt hier, es wird viel gelacht. Das ist schön, dass es noch viel Spaß im Radio gibt.
Ja, im Radio schon. Ansonsten ist der Republik ja immer noch nicht so zum Lachen zumute. Neben dem Wahlkampf natürlich großes Thema immer noch Corona, obwohl Corona-Inzidenzen insgesamt sinkt wohl der Inzidenzwert allgemein in dieser Woche. Zahl der Todesfälle leider ja weiter nach oben, jetzt noch nicht dramatisch, aber da ist leider noch keine Absenkung zu sehen. Diskutiert wurde in dieser Woche der sogenannte Freedom Day, das heißt, man soll einen Tag bestimmen, irgendwie, ich glaube 30. Oktober oder 31. Oktober war im Gespräch. Hat sich das bis nach Frankreich rumgesprochen?
Ja, habe ich mitbekommen.
Wo man dann eben sagt, ab diesem Tag werden alle Maßnahmen komplett aufgehoben, ab diesem Tag sind wir alle wieder frei, egal ob geimpft oder nicht geimpft, weil die noch nicht geimpft sind, die haben ja bis dahin Zeit, das noch nachzuholen und da müssen sie einfach sehen, wo sie bleiben nach dem 31. Oktober. Ja, die einen sagen so, die anderen so. In England hat das wohl ganz gut funktioniert, in Dänemark glaube ich auch. Also da hat man jetzt wohl noch nicht so, aber das Problem ist, die haben das ein bisschen eher gemacht, da ist die Impfquote ein bisschen besser und die haben es glaube ich so in die Ferien hinein gemacht, dass sie es gelockert haben und jetzt hier bedenkt man oder hat man die Bedenken, dass das eben dann in den Herbst, in den Winter reinkommt und dass es dann wieder kippen könnte.
Große Unterschiede. Also Großbritannien war vom Impfen zu dem Zeitpunkt ja auch schon relativ weit, aber auf der anderen Seite, ich glaube in Großbritannien war das nicht so sehr erfolgreich, weil also Schottland und andere Landesteile haben sich da erstmal sehr zurückgehalten und in England selbst gingen die Zahlen erstmal ganz dramatisch nach oben und Dänemark ist ein großer Unterschied. Das sind die ich glaube ziemlich die Europameister im Impfen. Die haben über 80% Impfquote, meine ich, jetzt irgendwie so in Erinnerung zu haben. Die haben das auch komplett anders aufgezogen. Also da sind die ein ganzes Stückchen weiter als wir.
Ja, aber muss man mit der Quote nochmal vorsichtig sein in Großbritannien. Also ja, das stimmt, die ist hochgegangen, aber die Hospitalisierung ist ja auch ein Wort, das man jetzt in diesen Zeiten gerne benutzt. Die ist wohl extrem niedrig. Ja. Trotzdem. Oder niedrig geblieben in Großbritannien. Deswegen sprechen die davon, dass dieser Freedom Day eben ein Erfolg gewesen wäre. Ansonsten ja, sind immer noch alle fleißig. USA hebt Reisebeschränkungen auf, also zumindest erstmal für Geimpfte.
Juhu!
Tolle Nachricht in dieser Woche. Und da, ich habe gesehen, die haben ja zum Teil, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die haben ja zum Teil recht unkonventionelle Praktiken, um die Leute zum Impfen zu bringen. Und zwar in North Carolina zum Beispiel, da fahren Leichenautos durch die Stadt, also Bestattungsfahrzeuge. Ja. Und da steht dann ganz groß drauf, lasst euch nicht impfen.
Ach nee.
Ja, oder lass dich nicht. Ich glaube, bitte lass dich nicht impfen. Und das soll quasi so eine Umkehrreaktion hervorrufen. Ja, Leichenwagen, das Geschäftsmodell der Bestatter. Intakt bleibt, haben die quasi gesagt, das hat sich irgendeine Werbeagentur ausgedacht. Und dort fährt also das Leichenauto und zum Teil auch Leichentrucks, ja, um das Ganze noch ein bisschen nachdrücklicher und anschaulicher zu zeigen und zu sagen, bitte lasst euch nicht impfen, werdet unsere Kunden sozusagen.
Das kann funktionieren. Also ich meine, allein deshalb, wenn du jetzt mal guckst, in Italien zum Beispiel mit Bergamo, da fuhren damals ja die Leichentrucks durch, weil es so viele Tote gab. Spanien, Portugal hatte enorme Opferzahlen und in den Ländern sind die Impfquoten hoch. Also ich meine, bei uns hier, wo man sagt, passiert ja nichts, ist ja nur eine Grippe, wo es einige gibt, die das sagen zumindest, da ist die Impfquote nicht ganz so doll, aber vielleicht, wenn man mal das anders erlebt hätte, würde man eher bereit sein, sich impfen zu lassen. Ja.
Aber man muss natürlich vorsichtig sein, da jetzt nicht weiter zu spalten. Das ist leider auch ein unschönes, was heißt ein unschönes, ein dramatisches Thema in dieser Woche, dass eben gerade dieses Gespaltensein wieder in der Gesellschaft und dass manche Leute sich halt total mit dem Rücken an die Wand gedrückt fühlen, weil sie eben als Impfgegner oder Impfverweigerer oder auch Maskenverweigerer diffamiert werden bzw. isoliert werden. Da gab es ja diesen schlimmen Vorfall in Idar-Oberstein, wo dieser gestörte Maskenverweigerer den Kassierer erschossen hat in der Aral-Tankstelle. 20 Jahre jung, den Studenten. Das war natürlich irre tragisch und das hat also wirklich ja dramatische Auswirkungen auch. Ne? Wenn Menschen sich da irgendwie so in die Enge gedrückt fühlen, in die Enge gedrängt fühlen. Also ich fand das ganz schlimm. Ich finde das echt makaber. Mir ist das fast selber mal... Also nein, was? Ganz willen, nein, das ist warte, nicht selber passiert. Hin, das war noch im Sommer, als es wirklich mit der Maskenpflicht in Supermärkten und so auch noch ein bisschen genauer, also zumindest in Sachsen genauer kontrolliert wurde. Jetzt verschwimmt das ja alles ein bisschen. Wo vor mir, ich glaube, ich habe ich das nicht im Podcast schon erzählt, da stand vor mir mal ein Papa mit einer vielleicht 12-, 13-jährigen Tochter und die hatten beide keine Maske auf und alle hatten so diese Masken und ich habe die ganze Zeit, die Schlange war relativ lang, ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, sagst du dem das jetzt, dass sich das einfach nicht gehört, dass man halt eine Maske aufzusetzen hat, ja, egal wie er dazu steht, aber das sind nun mal die Regeln und ja, also nicht nur, weil er sich selbst schützt, sondern eben auch mich dann weniger in Gefahr. Ich habe wirklich die ganze Zeit mit mir gerungen und mir war das dann irgendwie zu unangenehm oder zu peinlich, weil ich dachte, naja, wenn der jetzt irgendwie aggressiv reagiert oder laut wird, dann wirst du auch laut, dann willst du dagegen halten und dann steht dieses Kind daneben und dann blamierst du dich da wieder und deswegen habe ich mich da zurückgehalten. Vielleicht hat das ja mein Leben gerettet.
Ja, schlimm genug.
Ne? Weiß man nicht.
Ja, also ja, aber das ist schlimm genug. Ne, das ist dieses, da ist jetzt gerade so ein bisschen, kommt die Opferumkehr ja fast schon wieder, dass man sagt, ach, der arme Kerl, der fühlt sich ja auch so zurückgedrückt und er kann mit niemandem mehr darüber reden, dass er das halt anders sieht als andere. Aber das haben wir natürlich auch der gesamten Strömung der vergangenen Jahre zu verdanken und auch gewissen Parteien und so weiter, die immer radikaler in ihren Äußerungen wurden. Du siehst in den USA, das siehst du in anderen Ländern genauso, dass es immer mehr dann direkt so eskaliert, ne? Also ganz schlimm, finde ich ganz furchtbar.
Habt ihr gewusst, dass Karl Lauterbach Personenschutz hat rund
ja,
um die Uhr?
Ja, schlimm, oder?
SPD-Gesundheitsexperte und der Herr Kubicki, auch noch ein kleiner Aufreger in dieser Woche, also der Wolfgang Kubicki, der Vize, der FDP-Vize, der hat, ich weiß nicht, ob ihr das in Frankreich mitbekommen habt, der hat sich ein bisschen mit dem Karl Lauterbach gezofft, über die Bild-Zeitung meine ich. Also der FDP-Vize hat wohl sinngemäß zugegeben, dass er halt auch in Zeiten, als es verboten war, in sogenannte verbotene Kneipen gegangen ist. Oben im Norden, irgendwo, keine Ahnung, Ostfriesland, Nordfriesland, keine Ahnung, ja, dort, wo es urig ist und wo die Menschen gesagt haben, ach, hier stört uns das nicht und wir machen trotzdem auf. Und er hat gesagt, ja, er geht da auch ganz gern hin und ist da auch hingegangen, obwohl es eben nicht genehmigt war, obwohl es eben zu diesem Zeitpunkt verboten war. Er hat so sinngemäß gesagt, ich finde, man kann, wenn die Uhr zweistellig wird, schon mal ein Glas Grog trinken und sich dran freuen oder ein Glas Wein, ja, hat der Kubicki gesagt. Und er sagt, wenn man dann dort oben mit den Leuten in der Kneipe zusammensitzt, ja, und das Gespräch kommt auf den Karl Lauterbach, ja, dann ist es für die dort oben nicht der Karl Lauterbach, sondern die bezeichnen den als Spacken und Dumpfbacke. Ja, das hat er so erzählt. Und daraufhin hat sich Karl Lauterbach zu Wort gemeldet und gesagt, das steht ja wohl einem Vizepräsidenten des Bundestags nicht zu, sich so zu äußern. Ja, ist gerade ein bisschen Streit im Gange.
Ach, ich finde, man muss die Geschichte einfach, kann man so stehen lassen. Also das spricht einfach, da muss man über Herrn Kubicki gar nicht mehr urteilen. Das ist so eine Geschichte, also die ist so für sich genommen einfach schon Charakterbeschreibung genug, oder?
Okay, ja.
Wow. Vielleicht, ja noch mal so zum Besten geben. Vielleicht sind ja? Sie ja auch so weit, dass Sie sagen, ich entziehe Ihnen hiermit das Du-Wort. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, sehr schön. Ja, genau.
Schöner Satz, oder? Im österreichischen Parlament ja passiert zwischen dem aktuellen Innenminister von der ÖVP, der hat seinen Vorgänger von der FPÖ, dem hat er, dem Kickl, der ja inzwischen also sowieso immer schon mit verschiedensten auch fremdenfeindlichen und jetzt auch Corona-feindlichen Äußerungen da aufgefallen ist. Was heißt Corona-feindliche Äußerungen? Das sind bescheuerte Formulierungen. Also er stellt sich wohl im Moment so ziemlich an die Spitze der Corona-Leugner. Und da hat er dann jetzt im Parlament gesagt, ich entziehe Ihnen hiermit das Du-Wort. Wo ich da auch da, was?
Herrlich. Was ist die Formulierung? Klaus Kinski in der Talkshow, fällt mir gerade die Anekdote ein. Ich weiß gar nicht, irgendjemand, der da auch ganz vertrauensvoll mit ihm so auf Du und ihn interviewen wollte und der hat dann wohl sinngemäß geantwortet, wenn man jemanden gut leiden kann, dann duzt man sich. Ich finde, das sollten Sie wissen.
Das heißt ja, dass sein Gegenüber ihn mochte.
Ja, erstmal. Aber es beruht eben nicht auf Gegenseitigkeit, offensichtlich.
Heißt, hat man da nicht immer sonst gesagt, haben wir zusammen Schweine gehütet? Das ist doch die Formulierung, die ich da mal kenne.
Ja. Ja, ja. Ein sehr spannendes Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon beworben habe hier im Podcast. Gott, das habe ich vom Lutz Neubers, kann ich ruhig sagen den Namen, der Lutz hört, glaube ich, unseren Podcast nicht, aber das war ein spannendes Buch. Gut, wenn man denjenigen kennt, der das Buch verliehen hat, sagt das vielleicht auch was über ihn aus, wenn man das Buch kennt, wollte ich sagen. Nein, um Gottes Willen, das war jetzt nett gemeint. Warte mal, wie heißt denn das?
Es sagt was über dich aus, wenn du das Buch nicht zurückgibst.
Ja, ich hab's dummerweise noch nicht ganz durch, aber ich bin nah. Wie heißt denn das? Liebe, 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 Liebe geben oder so. Warte mal, Kinski, warte, ich muss es kurz googeln, Kinski. Ach, ich merke mir immer nicht die Titel. Liebe, ich brauche Liebe. Genau, ich brauche Liebe, so heißt das Buch. Klaus Kinski, ich brauche Liebe. Ein Buch, wo man denkt, ist das jetzt wirklich alles so passiert, was der da erzählt? Ein wildes Leben, ein wildes Schauspielerleben. Und auf wirklich jeder Seite legt er wenigstens drei Frauen flach und das geht dappel die Zappel. Man kriegt aber auch ein bisschen was mit von seinen inneren Kämpfen und seiner Zerrissenheit und seiner Tochter. Und also das ist alles... Ja, er trifft ja dann doch die große Liebe am Ende, aber es führt nicht zur Läuterung, nicht wirklich. Klaus Kinski, ich brauche Liebe. Also wer den Typen jetzt genauso streitbar findet wie ich, dem kann man das Buch durchaus empfehlen. Ansonsten jetzt nicht unbedingt. Ja, ich brauche Liebe.
Naja, was ist schon, war denn das?
Ja, naja, weil du dich die ganze Zeit fragst, hä? Das ist ja so, wie Wetterexperten in irgendwelchen dann? Rittersälen sitzen, weißt du? Ja, der ist ja da von einer
anderen. Ja, aber ich finde das richtig, dass man auch mal von manchen Büchern einfach warnt und sagt, Leute, braucht ihr nicht lesen, ist doof. Also zumindest, wenn man nicht mit dem und dem Anspruch daran geht.
Ja, das durchaus, ne? Und da habe ich mache das jetzt wieder gut, ich gleiche das gleich wieder aus. Achtung, ich gebe ein bisschen an, aber ich kann das wirklich von Herzen empfehlen. Ich habe ja vorhin noch über CO2 und klimaneutrales Deutschland gesprochen und CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Es gibt bei Netflix gerade einen tollen Dokumentarfilm und zwar David Attenborough, das ist der ältere Herr, der ist jetzt 93 oder 94, der im britischen Königshaus ein- und ausgeht. Dort irgendwie ein ganz dicker Freund der Familie ist und David Attenborough ist im Grunde für die Briten das, was für uns der Sielmann war oder der Chimek. Heinz Chimek? Hieß er Heinz? Heinz Chimek? Bernhard Chimek. Heinz Sielmann, so rum, ja. Also jemand, der quasi die ganze Welt bereist hat und die Briten so in den 50er und 60er und 70er Jahren so mit ganz spannenden Dokumentationen vom Ende der Welt und Serengeti und Neuguinea und Südamerika und so weiter, hat er halt tolle Dokumentarfilme, tolle Tierfilme auch gedreht, ein ganzes Leben quasi in diesen Dienst gestellt, in den Dienst der geografischen und der, wie sagt man, also der Aufklärung halt, ja. Also das war so sein Lebenswerk und der hat jetzt einen Dokumentarfilm gedreht und zwar Mein Leben auf unserem Planeten und beweist dort anhand auch von Vergleichen, also von Orten, die er vor 50, 60, 70 Jahren besucht hat und jetzt wieder besucht hat und so weiter, zeigt er eben auf, wie sich so die Veränderung auf einem Planeten, auf unserem Planeten gerade so gestaltet, also wie quasi auch die Erosion voranschreitet, also auch der Zerfall und was der Klimawandel eigentlich anrichtet, aber nicht nur der Klimawandel, sondern eben auch ganz direkt das Eingreifen des Menschen in die Regenwälder und so weiter. Also wirklich ein atemberaubender Film mit atemberaubend schönen Bildern, aber auch atemberaubend verstörenden Bildern, wo man das Ganze so eingedampft auf 1,20, 1,25, also eine Stunde 25 wirklich mal vor Augen geführt bekommt, was eigentlich so in den letzten 70, 80 Jahren mit unserem Planeten schon passiert ist. Ja, also wirklich sehr zu empfehlen. Anspruch, David Attenborough, Mein Leben auf unserem Planeten. Ganz toll synchronisiert von Christian Brückner. Das ist also so die Erzählstimme dort. Ja, und also hier Robert De Niro, deutsche Synchronstimme. Und läuft, ich weiß es jetzt gar nicht. Also wir haben es auf Netflix gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das noch woanders irgendwo läuft. Kann man was auf Netflix läuft? Bei YouTube auch angucken oder so? Oder ist das dann wirklich nur
das
Netflix?
Das kommt darauf an.
Kommt drauf an, ja. Okay. Also guckt einfach mal. David Attenborough, Mein Leben auf unserem Planeten. Das sollte, also ich habe so spontan nach diesem Film gedacht, das sollte eigentlich Lehrstoff in allen Schulen werden. So 8., 9. Klasse oder 10. Klasse. Das wäre so, wenn das alle mal sehen würden, alle Kiddies, dass denen das nochmal vor Augen geführt wird. Und der ist ja gar nicht polemisch irgendwie. Der sagt ja nicht hier, keine Ahnung, sofort Verbrennungsmotoren abschaffen und alle müssen sich sofort eine Solaranlage aufs Dach schrauben. Nee, der erzählt, ist einfach ein Erzähler. Er erzählt einfach und anhand dieser Erzählung merkt man, was sich so tatsächlich verändert hat. Einfach nur im Lauf eines Menschenlebens. Seines Menschenlebens in dem Fall. Also Sehr interessant, sehr schön. David Attenborough.
Eindrucksvoll, ne? Wo andere Leute immer sagen, ach, passiert doch gar nichts, ist doch Klimawandel ist normal und so. Aber wenn man dann sieht, wie auch sich einzelne Orte verändert haben im Laufe von 30, 40, 50 Jahren, macht dann schon Angst, ja.
Ja, so. Habe ich jetzt ein bisschen angegeben.
Ja, toll.
Mit anspruchsvoller Doku auf Netflix. Diese Woche übrigens, ach, entschuldigt, dass ich so viel rede, aber ich muss das nochmal erwähnen.
Der kleine André entdeckt der, Netflix.
Ja, ich habe Netflix entdeckt.
Die große Netflix-Welt.
Und zwar, es gab doch die Emmys in dieser Woche, die Emmy-Verleihung. Also das, was fürs Kino die Oscars sind die Emmys ja irgendwie fürs Fernsehen. Ja. Ja. Und ich glaube, 11 oder 12 Emmys, also großer Sieger ist welche Serie? The Crown. Ach, Krone. Sag mal eigentlich The Crown oder The Crown? The Crown. Wie heißt denn das? The Crown.
The Crown.
The Crown. OW geschrieben. The Crown.
Crown.
The Crown.
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 The Crown. The Crown. Wenn du das noch 20 Mal sagst, wird man ganz Crown.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was richtig sein könnte.
The Krone halt.
The Krone.
The Krone, Mensch.
Was die Krone ist, was diese berühmte Geschichte, das also berühmt deshalb, weil das ja vor 1-2 Jahren durch die ganze Presse ging, weil sich halt das britische Königshaus, um das geht es nämlich in dieser Serie, dazu geäußert hat und gesagt hat, Vorsicht vor dieser Serie, sie haben quasi gewarnt, dass da ganz, ganz viel fiktiv ist und dass das alles gar nicht so war oder vieles nicht so war. Aber ich fand das durchaus spannend. Also bin jetzt noch lange nicht bei Diana. Wir sind jetzt so noch an dem Punkt, wo der Papa von der Elisabeth stirbt. Der stirbt ja relativ zeitig so mit was denn?
Hast du Folge 2 gerade geguckt oder wo bist du?
Ja, siehst du, genau. Folge 2, 3, ja, ich bin da ganz am Anfang. Und es ist total spannend erzählt. Also wirklich gut gemacht, sehr kleinteilig, sehr detailverliebt. Und also alles das, was ich bisher so mit meinem Halbwissen darüber wusste, ja, George VI, was der Papa von der Elisabeth war, der ja eigentlich nie hätte König werden sollen, weil eigentlich sein großer Bruder König war, der hatte aber was mit einer verheirateten bzw. geschiedenen Frau aus Amerika, deswegen ist er abgedankt, deswegen ist überhaupt der kleine Bruder erst zum König geworden. Der hat gestottert, musste erstmal reden lernen richtig und dann eben seine kleine Tochter und dann hat der König, der George, also was dann der Papa von der Elisabeth war, ist furchtbar krank geworden, weil er auch nicht wirklich gesund gelebt hat und Kettenraucher und was weiß ich und ist dann halt relativ zeitig mit Mitte 50 gestorben oder so, ich glaube 55 oder 56 und Elisabeth musste viel zu früh in seine Fußstapfen treten, weil sie hat ja gerade ihren Philipp getroffen, ihren Offizier, diesen tollen Typen und wollte mit dem eigentlich noch ein paar ungestörte Jahre verleben, so auf Malta. Malta war wohl da so eine Art Traumziel, er war da irgendwie stationiert als Marineoffizier und da wollten sie eigentlich noch ein paar schöne Jahre haben und plötzlich dann eben der unerwartete Tod ihres Papas und schwupps wurde aus Spaß ernst und Elisabeth die Zweite war Königin von England.
Du bist jetzt doch noch eine tolle Serie. Bitte? Du bist doch sonst immer so adelskritisch gewesen, aber jetzt guckst du das und wirst du jetzt vielleicht doch noch so ein bisschen adelsverliebt?
Ja, es fallen da durchaus auch Sätze, also die versuchen ihre Existenz, das geht ja, die Geschichte setzt dann quasi ein nach dem Zweiten Weltkrieg, so 47, 48, also 50er Jahre dann. Und sie fangen schon an, sich selbst zu rechtfertigen. Ja, also in dem Film kommt das immer wieder zur Sprache, dass sie sagen, ja, so ein Volk wie die Briten, die brauchen eben Leitfiguren und die brauchen eben so ein bisschen auch ein Idealbild einer königlichen Familie und das schweißt das Volk zusammen und das macht das Volk stärker und deswegen ist die Existenz, die weitere Existenz dieses Königreichs, dieser Monarchie eben so wichtig, auch wenn es eine parlamentarische Monarchie ist. Ja, ich weiß, mein Standpunkt war immer alles geraubtes Geld in den Jahrhunderten, Jahrtausenden zuvor und eigentlich hätte man mit Ende des Zweiten Weltkriegs auch in Großbritannien wie in allen anderen Ländern sagen müssen, so, das war's jetzt für die Monarchien, jetzt sammeln wir die Kohle ein, die sie geraubt haben und verteilen es einfach an die Menschen oder stecken es in die Infrastruktur. Dem ist nicht so. Ich weiß nicht, ob ich meine Meinung noch ändere dazu, aber prinzipiell kann ich diese Serie empfehlen, weil das hat mich ein bisschen geflasht. Also wir saßen da wirklich sehr, sehr, sehr gebannt vor dem Bildschirm und haben Netflix entdeckt.
Ja. Aber ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber jetzt, wenn Diana auftaucht oder so, jetzt klammer dich nicht zu sehr an diese Rolle, irgendwann verschwindet sie. Also das ist ja das Spannende, dass man die ganze Geschichte ja eigentlich schon weiß, ne? Trotzdem dann noch so gebannt davor sitzt und guckt. Das ist zum Beispiel ganz anders.
Trotzdem guckt man Titanic, ne?
Ja, genau.
Man weiß ja, wie es ausgeht.
Richtig.
Ja.
Das ging mir ganz anders bei Game of Thrones. Das haben wir irgendwann mal so in einem Rutsch geguckt. Da war die Serie auch schon 5, 6, 7 Jahre alt. Und wir haben dann wirklich eines Abends angefangen, weil uns Freunde erzählt haben, ihr müsst das unbedingt gucken. Das ist die beste Serie aller Zeiten. Und dann haben wir angefangen, das zu schauen, wussten so gut wie gar nichts darüber. Und dann bist du so Folge Nummer 1 durch und denkst so, oh, da ist jetzt gerade schon jemand gestorben. Ich dachte, das wäre eine der Hauptrollen. Nee, schade. So, dann guckst du Folge Nummer 2 und dann, ich glaube, bei Folge Nummer 3 ist die Hälfte der Leute, mit denen du dich gerade geistig angefreundet hast, ist tot. Und das ist so eine Serie, wo ich dann hinterher mir dachte, oh Gott, ich möchte jetzt gar keinen hier als meinen Protagonisten haben, ich möchte mich an gar keinen gewöhnen, ich möchte mich an mit gar keinem anfreunden geistig, weil die sterben ja eh alle. Trotzdem war die Serie großartig.
Ich an dieser Stelle ein kurzer Break, so wie wir das gelernt haben in den letzten Kanzler- und Kanzlerinnen-Duellen, und wir vergleichen mal die Redezeit. Ich glaube, Micha Klein und der André, die liegen fast gleich auf. Weil zurück liegt die Christine. Wir kriegen immer wieder kritische Nachrichten, die Christine, wir würden die Christine totquatschen.
Nein, ich kann aber auch zu diesem, da muss ich jetzt ehrlich sein, zu diesem Serienthema kann ich nichts beitragen.
Nee.
Also Netflix und so weiter, das sind alles 7 Siegel für mich. Ich verstehe das auch nicht, dass man sich da so davor setzt und da so, nee.
Aber Christian, dann wirst du jetzt die Frage lösen können, die mir auf den Nägeln brennt. André sagte eben hier bei den Königshäusern, alles geklautes Geld, alles zusammengeraubt. Das müsste man eigentlich an die Leute verteilen. So, in Berlin wurde gerade das Stadtschloss eröffnet. Und das mit dem Humboldt-Forum, wo die ganzen Schätze aus aller Welt, die Deutschland in der Zeit des Kolonialismus gesammelt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, eigentlich geraubt hat, werden dort ausgestellt. Müsste man die auch alle zurückgeben? So, das löst du jetzt das Problem, bitteschön.
Ja, bitte, Christine, ja, deine Redezeit läuft jetzt.
müsste man die, eigentlich theoretisch schon, ich habe doch keine Ahnung.
Ist das gemein, oder? Aber das ist ja wirklich, jetzt öffnet dieses Stadtschloss, alle haben da jahrelang drauf gewartet und jetzt steht man davor und denkt so, oh Gott, eigentlich dürfen wir das alles gar nicht ausstellen.
Ja, ausstellen schon, aber danach zurückgeben.
Ja.
Ausstellen können wir es ja mal.
Also ich finde, wir sollten nach der Wahl darüber sprechen. Ja, wir können mit allen demokratischen Gruppen ins Gespräch kommen zu diesem Thema. Aber ich finde das spannend. Christine guckt keine Serien. Das heißt, also ich schlussfolgere, du hast noch ein Leben und du hast noch Sex.
Ja.
Warum reden wir eigentlich dauernd über Serien? Lass uns mehr über dich reden. Dein Leben ist viel spannender.
Was meinst du? Ja. Nein, aber die Entdeckung von
Netflix. Ich glaube, das ist aber auch so ein, also ich glaube, so ein bisschen so ein Stadt-Land-Thema. Ihr wohnt ja nun sehr städtisch und so in euren kleinen Häuschen oder Wohnungen und da hat man nicht so viel zu tun. Ich wohne ja so ein bisschen abenteuerlich, eher auf dem Land und habe viele Tiere und ich habe einfach auch gar nicht die Zeit, mich da so ewig vor den Fernseher zu setzen und da irgendwie, keine Ahnung, mich ewig berieseln zu lassen. Bei mir gibt's immer irgendwas zu tun. Ich muss immer irgendwie, ich habe gerade die Hühnerseuche, wenn das mal ganz praktisch wissen wollt. Nein, nicht ich habe die Hühnerseuche. Meine Hühner haben gerade Kalkbeine und ich habe 8 Hühner und das heißt, ich muss die alle 2 Tage rausfangen. Das macht also 8x2, 16 Beinchen und muss die alle 2 Tage rausfangen und muss 16 Beinchen erst so ein bisschen schön warm einweichen mit einem warmen Waschlappen, dann dieses komische Öl da aufstreichen und dann ein bisschen einwirken lassen und das Huhn dann wieder in den Stall setzen. Schon allein da bin ich ungefähr 1,5 Stunden beschäftigt, Kalkbeine. Das sind so komische Grabmilben, die da irgendwie so sich, also es ist eine ganz hässliche Sache und wenn du das einmal drin hast, wirst du die Viecher ganz schlecht wieder los. Du musst den ganzen Stall sauber machen und da bist du 1,5 Stunden beschäftigt, bevor du die alle so gefangen hast und dann die Beinchen und dann musst du ständig machen und tun. Also, keine Ahnung, jetzt im Herbst muss alles beschnitten werden. Hatte jetzt Borkenkäfer. Nein,
so,
im Grundstück. Hatte jetzt Borkenkäfer, musste Bäume fällen. Das muss alles weggeräumt werden. Das macht sich alles nicht von alleine. Da kann ich nicht The Crown und was weiß ich
kannst
und Zeug gucken.
Kannst du uns als Podcast hören währenddessen?
Ja.
Begeisterung.
Ja, das stimmt, aber ich höre euch doch, jeden Tag höre ich euch doch.
Weil das macht natürlich auch, es hat Vorteile, so ein Landleben. Du musst wahrscheinlich jetzt auch keinen Anwohnerparkplatz anbieten von der Stadt.
Nö,
muss ich nicht, ne?
Bei mir selber.
Och, hör auf mit dem Thema. Oh, das ist bei uns dramatisch im Moment.
Ach so, ja, hast du mitbekommen? Also ich will erstmal die Geschichte schnell erzählen. Ja. Boris Palmer, der ja nicht ganz unumstrittene grüne Oberbürgermeister von Tübingen. Der hat jetzt die Parkgebühren für Anwohnerparkplätze, warte mal, ich muss mal rechnen, bisher 30. Jetzt, also eigentlich wollte er 360, also eigentlich wollte er eine Verzwölffachung. Jetzt ist er bei 180 Euro, ist er rausgekommen und das geht auch durch jetzt da irgendwie im Stadtrat. Und zwar Anwohnerparkplätze, ich glaube, wir reden pro Monat, für große Autos, also für Autos mit Verbrennungsmotor über 1800 Kilo. was jetzt zum Beispiel so einen spätrömisch-dekadenten Metrologen wie Micha Klein betreffe, mit seinem SUV, ja. aber auch Elektroautos über 2000 Kilo, was ja wahrscheinlich dann auch die größeren Elektroautos, also wahrscheinlich auch die großen Elektro-SUVs sind.
Na, der Akku, der wiegt ja auch schon ewig viel, ne?
Wiegt der Akku, genau, ja. Und da sagt er eben, habe ich jetzt drauf, statt 30 Euro Anwohnergebühren, Anwohnerparkplatzgebühren, 180 mindestens. Das ist jetzt das Ziel.
Boah, ja. Wahnsinn.
Und das Ganze übrigens zur Absenkung der Bustarife. Also eigentlich prinzipiell ein spannender Ansatz, aber
theoretisch nicht schlecht, ne? Also bei uns ist es in den letzten, jetzt bin ich der Richard Attenborough, ich komme mir so ähnlich alt vor.
David Attenborough,
richtig, genau. Was sich in den letzten 10 Jahren verändert hat. Also da, wo wir wohnen, da ist wirklich in den letzten Jahren es immer heftiger geworden. Wir sind so am Rande der Stadt, eigentlich eine kleine Spielstraße und auch noch teilweise unbebaut. Also es ist wirklich so eine grüne Wiese mit ein paar Schotterplätzen davor, wo illegal rumgeparkt wird. Und es gibt eigentlich von dem Mehrfamilienhaus, das bei uns gegenüber ist, auch eine Tiefgarage. Die ist aber größtenteils irgendwie kaputt, sodass da nicht mehr geparkt werden kann, weil die diese Hebedinger haben. Weißt du, wo einer oben, einer unten parken kann und dann musst du hin und her das bewegen, dass der andere Parkplatz dann wieder frei wird. Das ist wohl teilweise kaputt, deswegen stehen ja auch teilweise nicht in der Tiefgarage oder sie haben keinen Bock, da einen Parkplatz zu mieten, weil man ja oben auf der Straße stehen kann. Und es ist die letzten Jahre immer mehr geworden. Es sind immer mehr Autos, weil egal wer hat mindestens 2 Autos, also weil 2 Berufstätige, hast du schon mal 2 Autos. Dann wird irgendwann Sohn oder Tochter plötzlich 18, kommt das dritte Auto mit dazu. Und das jetzt nicht bei dekadenten Eigenheimen oder so, sondern bei beim Mehrfamilienhaus, wo vielleicht 8 Wohnungen in einem Eingang drin sind und dafür sind draußen irgendwie 2 Parkplätze vorgesehen. Und das Neueste ist, was ist das Neueste? Das ist jetzt so seit 3-4 Jahren wird es immer schlimmer, dass immer mehr so Kombis, so Transporter bei uns vor der Tür stehen, weil offenbar Sanitärbetrieb oder Handwerker, die sagen alle, wisst ihr was, hier als kleines Goodie, nehmt einfach das Auto mit nach Hause, dann braucht ihr nicht mit eurem Privatwagen in die Firma fahren. Auf der anderen Seite haben die Autos bei sich nicht mehr auf dem Firmengelände rumstehen, sondern die stehen bei uns in der Spielstraße. Und wenn du da durchschaust, stehen da manchmal so 5, 6, 7 solche Firmentransporter rum, die natürlich auch nochmal einen Parkplatz wegnehmen und die noch mit dazukommen. Das heißt, Familie hat eh schon 3 Autos plus dann noch hier der Firmenwagen vom Papa. Also es ist bei uns das totale Chaos. Und bei uns geht das mit den Bewohnerparkplätzen, musste ich jetzt lernen, heißt das nämlich offiziell. Das geht nicht, weil wir nicht in den Bereichen sind, wo man Bewohnerparkplätze ausweisen kann, weil das geht nur in der Innenstadt. Also das Chaos wird in den nächsten Wochen noch größer werden.
Ja, toll. Die Sorgen
des alten Weisen.
Ja, sag ich doch.
Die Sorgen.
Das ist David Attenborough. Streit. Ja. Und dabei wohnst du ja, Christine hat es ja gerade gesagt, dabei wohnst du zentral. Ja, also da geht's ja eigentlich. Also man bräuchte ja gar kein Auto. Bei Christine ist was anderes, wenn Christine mit ihren Kalkfüßen vor die Tür tritt, dann fährt da nichts. Da ist kein Bus und keine Bahn.
Laufe ich erstmal eine Stunde bis zur Bahn.
Und das mit Kalkfüßen.
Du hast ja wahrscheinlich auch kein Internet und deswegen kannst du kein Netflix gucken oder wie war das, ne?
Doch zum Internet reicht's sogar im Wald.
Aber das war doch bei dir immer das Thema, dass da irgendwie nichts richtig ankam. Das hat sich geändert.
Ja, jetzt über D2 geht's jetzt. Also ist auch Telefonnetz ist auch schwierig. O2, D1 kannst du vergessen. Ah. Sobald man da bei mir so ein bisschen in die Gegend kommt, kacken die ab. Aber über D2, das funktioniert gut. Also okay. Vodafone geht und da kannst du natürlich auch Internet haben.
Dann ist okay, der kleine 4G bei dir, ne? 4G. Also anderswo wird ja jetzt gerade 2G diskutiert, aber du hast 4G bei dir schon.
Kleiner Vergleich zu Frankreich. Wir sitzen hier also mitten im Périgord, die nächstgrößere Stadt mit 10.000 Einwohnern. 10.000. Die ist ungefähr 3/4 Stunde entfernt mit dem Auto. Das nächste von uns aus hier ist ein kleines Örtchen mit 360 Einwohnern. Das hat eine E-Tankstelle, aber kein Ladenlokal mehr. Ein Restaurant gibt's. So, und dann der nächstgrößere Ort hat 680 Einwohner. Da gibt's 2 Bäcker, 2 Metzger, einen Supermarkt, natürlich die E-Tankstelle, eine Tankstelle und so weiter. 680 Einwohner. Das heißt, wenn man jetzt hier von unserem nächsten kleinen Örtchen rausfährt, da sind wir nochmal weiter draußen. Da musst du aus dem Örtchen raus, am Friedhof vorbei, dann ist wirklich Ortsausgangsschild, dann fährst du nochmal über Felder und Wiesen und dann kommst du hier bei uns oben, wo wir gerade sitzen, an. Und das ist wirklich an einem kleinen Bauernhof mit dran, dieses alte Bauernhaus. So, das heißt, wir sind wirklich im absoluten Nirgendwo. Jetzt ratet mal, wie viel Internet wir hier haben. 400 ja. Mbit Download und 400 Mbit Upload. Das ist mehr, als ich jemals zu Hause hatte. Noch nie habe ich so eine Internetleitung gehabt wie hier.
Oh, süß.
Schön. Und was macht ihr den ganzen Tag draußen? Netflix
gucken. Netflix gucken. Im Sonnenschein ist ein bisschen hell.
Netflix gucken und Stopfleber essen.
Ja.
Das sind sie, unsere Metrologen. Zeiten des Klimawandels. Ich habe einen schönen Armin Laschet-Witz. Aber das setzt, das setzt ja voraus, dass ich unsere kleine Fragerunde verliere. Das Spiel funktioniert ganz einfach. Christine stellt eine Frage an Micha und mich. Und wer diese Frage falsch beantwortet, der muss den gespielten Witz kredenzen, Micha. Ich hoffe, du bist vorbereitet.
Ich bin vorbereitet. Ich habe ja sowieso noch einen Witz gut, rein theoretisch, aber ich bin.
Was, hast du noch einen gut?
Ja, ich hab noch einen gut, ja. Aber mach erstmal. Ich bin mal gespannt, wenn ich gewinne, ist mir sowieso alles egal.
Ja gut, dann diskutieren wir das nochmal.
Es gibt erstmal die Frage. Und zwar geht's heute um Bernstein.
Oh Gott.
Kennt er?
Ne? Bernstein?
Also, findet man an der Ostsee ganz viel, hängt Zimmer. Ja damit zusammen. Ich war ja im Sommer auch an der Ostsee und da habe ich, das war so spannend, da habe ich auf Usedom mit so einem Typen, ich glaube der Thomas hieß er, glaube ich, Thomas bietet auf Usedom so verschiedene Ausflüge an, kannst du so buchen, so ein bisschen Adventure-mäßig, geht mit dir wandern und Fahrrad fahren und was weiß ich, was der alles macht. Und unter anderem bietet der auch Bernsteinsuchen am Strand an und das ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Tipp für die Oktoberferien, also wenn es dann zeitig dunkel wird, man findet nämlich Bernstein am Strand besonders gut, wenn man sich so eine UV-Lichtlampe besorgt. Aha. Also kannst du irgendwie bei Amazon, ich habe mal geguckt, kostet ein paar 20 Euro, wie so eine Taschenlampe, nur dass eben UV-Licht rauskommt. Und wenn du damit am Strand lang gehst, strahlt Bernstein, also ganz, ganz hell. Also sobald der angeleuchtet wird, strahlt der ganz doll und dann findet man halt ganz viel Bernstein. Hey. Fand ich total spannend, will ich unbedingt mal ausprobieren.
Das ist der Podcast mit Mehrwert.
Ja. Also hatte ich vorher noch nie gehört.
Demnächst gibt es keinen Bernstein mehr an der Ostsee.
Man muss jetzt im Urlaub auch noch mit UV-Lampe reisen. Wahnsinn.
Ja. Sag mal, jetzt wo du das sagst, Christine, ich guck gerade mal. Denn? Das könnte auch was, das Bild, was uns der Micha geschickt hat, wo er gerade sitzt. Guck mal, das könnte auch das Bernsteinzimmer sein, oder? Dekadente, oder? No. Guck mal.
Das ist, weil ich den Vorhang zumachen musste und der ist so orange.
So, jetzt aber Bernstein. Und zwar die Frage, was ist denn Bernstein eigentlich?
Harz.
Ach, ich dachte, es gibt jetzt eine Auswahlmöglichkeit. Harz,
Harz, was willst du als Auswahl haben? Also, Harz 2, Harz 3, Harz 4 oder was?
ich hätte auch eine Auswahlmöglichkeit. Bernstein. Ja. Ist Bernstein Harz, Quarz oder Kristall?
Quarz.
Ach, da will ich die Alternativen haben. Dann nehme ich jetzt was anderes. Nein, ich nehme natürlich Harz.
Harz, ja. Naja, mir bleibt ja nur Quarz.
Okay, Quarz, also Bernstein, das ging aber, ist das so leicht? Also Bernstein ist natürlich Harz, fossiles Harz. Also früher mal so von den Bäumen, was dann gepresst wurde und hin und her. Und irgendwann ist dann eben Bernstein draus geworden.
Okay.
Also Harz, richtig.
Harz, ja. Wunderbar. Ist halt, Harz-IV-Diskussion, habt ihr mitbekommen?
Welche jetzt?
Beim letzten Triell, beim letzten Triell, warte mal, wie war denn das? Ah ja, da ist ja die Annalena hat sich mit dem Olaf Scholz zusammengetan. Also es war ja beim letzten Triell, also das war der vorletzte. Ich glaube heute Abend gibt's kein Triell. Heute Abend dürfen alle. Ich glaube, das ist in der ARD nochmal, bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass alle sieben? Ja, ist auch egal, ist ja auch
wurscht. Ich hoffe, es sind also nicht mehr als zwei Moderatoren. Das war beim letzten Mal doch schon so schlimm, als Maybrit Illner und hier der Herr Köhr von der ARD, als sie sich darunter ins Wort gefallen sind und so weiter. Schlimm.
Das war schlimm. Aber das wirst du im Urlaub nicht geguckt haben. Und Christine hat gerade die Kalkfüße ihrer Hühner versorgt. Ich habe das letzte Triell gesehen, und zwar auf ProSieben Sat 1. Und die waren gut. Die Moderatoren waren gut. Die haben auch übereinstimmend gute Kritiken bekommen, so am nächsten Tag. Das war Linda Zervakis und Frau von Brauschwitz oder so.
Die vorher CDU-TV moderiert hat, ne?
Von Boroschki oder so, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Hatte ja?
Ja, die war vorher journalistisch bei allen möglichen tätig und dann eine Zeit lang hat die CDU-TV gemacht. Das gab ja auch dann ein bisschen Kritik, dass gerade sie dann jetzt plötzlich beim Triell da moderiert, ne?
Aber die waren sehr tough und sehr gut aufeinander abgestimmt und haben das wirklich gut gemacht, gerade weil du sagst, Maybrit Illner, die sind sicher ans Wort gefallen ewig. Und Maybrit Illner hat immer Kandidaten mit falschen Namen angeredet. Und der Typ war ja nur für die Quote dort, also für die interne ARD-Quote. Das war nämlich der neue Chefredakteur der ARD. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß oder wie er
Oliver Köhr.
Oliver Köhr, genau. Und der musste das quasi machen, weil der hatte im März, April irgendwie diesen Posten erst angetreten und man hat ihm gesagt bei der ARD, das hat politische Hintergründe, die dürfen da keinen Talkmaster schicken oder so ihre Talk-Schwergewichte oder irgendjemand aus den Nachrichten. Die hatten ja jetzt auch den netten, wer ist ja gut aussehen aus den Tagesthemen, Christine, der Große, der Hübsche?
Der Hübsche.
Ja, halt. Wie heißt der Hübsche?
Weiß ich nicht.
Meint ihr jetzt Ingo Zamperoni?
Ingo Zamperoni, sie. Ja, den hätte man ja auch hinstellen können, der ist ja wirklich fit. Und Nehmann hat eben diesen Oliver Köhr dorthin gestellt, weil das eben politisch so sein musste als neuer Chefredakteur und so weiter. Das war alles nicht so rund zwischen ihm und der Maybrit Illner vom ZDF, während das letzten Sonntag wirklich gut funktioniert hat, fand ich. Mhm. Und die hat ja dann irgendwann auch dieses Mosaik Heftchen rausgeholt. Die Dings. Hast du mitbekommen?
Nicht Mosaik, das war doch.
Alter, hast du nicht.
Das, nicht Mosaik.
Comic-Heft.
Ja, hier, Donald Duck, Mickey Mouse.
Was auch immer, vor 30 Jahren schon Regenwald und so weiter. Nee, aber in diesem Triell ging es eben auch um Hartz IV, weil wir gerade bei Bernstein und Hartz waren. Und da hatte sich Olaf Scholz und Annalena Baerbock deutlicher als bei den vorangegangenen Triels schon verbündet. Und dann haben sie auch ziemlich deutlich gesagt, sie wollen zusammen regieren, SPD und Grüne. Und haben gesagt, Hartz IV zum Beispiel, das muss reformiert werden, das muss automatisch überwiesen werden, das muss angehoben werden. Und die Zeit, wo sich diese wie heißen die, Vermittler, die Arbeitsvermittler dort, die Berater, die Fallberater oder so dort in den Arbeitsagenturen, die Zeit, wo die jetzt eben damit beschäftigt sind, irgendwelche Verstöße aufzuspüren, können sie doch besser damit oder darin investieren, neue Jobs zu finden für die Hartz-IV-Empfänger. Und deswegen sollten diese Sanktionen wegfallen und das Geld automatisch überwiesen werden. Und da hat eben der Herr Laschet sinngemäß gesagt, Hartz-IV ist kein Beruf. Und was sollen denn dann all die Leute denken, die jeden Tag früh aufstehen, zur Arbeit gehen und ihr Geld hart verdienen und Steuern zahlen müssen und so weiter und so fort. Da gab es ja auch ein bisschen Diskussion in dieser Woche. Ich erwähne es nur, weil wir sind ja auch im Wochenrückblick. Sehr prima. Also Hartz, wir hatten jetzt verloren eigentlich.
Du?
Du?
Ich? Ach so,
ja, dann weiß das plötzlich nicht mehr,
feine Herr.
Ja.
Der quatscht uns tot, damit wir es vergessen.
Ja, genau. Ja, wollen wir nochmal auf die Rede?
Ist doch Quarz, oder?
Auf die Redezeit.
Aber apropos, bei der Redezeit hier bei dem Duell bei ProSieben, da war es doch so, da haben sie immer die Zeiten eingeblendet und die Annalena Baerbock lag doch weit abgeschlagen. Und dann hat man doch so irgendwann gedacht, so die muss doch jetzt hinterher, da müssen sie doch noch eine Viertelstunde noch mal dranhängen, wo sie alleine nur durchreden darf, damit sie gegen die beiden Kerle ankommt. Ja. Hat sich das hinterher ausgeglichen? Das weiß auch kein Mensch, ne?
Nee, das ist der Unterschied zwischen den privaten und öffentlich-rechtlichen, weil die privaten müssen ja quotenorientiert arbeiten.
Ach so.
Deswegen hat man sich gedacht, wir lassen die Annalena jetzt nicht mehr zu.
Aber was ist denn der größere Abschaltfaktor, wenn Annalena Baerbock spricht oder wenn Olaf Scholz da dröge vor sich hin spricht?
Das war ein Scherz. Sir, also wir sind im gespielten Witz. Die Zeit ist ja auch schon wieder rum, mein Gott. Ach, das luffelt so weg. Und der Micha Klein ist ja eigentlich immer noch im Urlaub. Im Périgord, in seinem Schloss. Deswegen wollen wir zum Schluss kommen, zum Schloss-Schluss sozusagen. Also ein gespielter Witz. Wir sind genau in dieser Triell-Situation. Allerdings sind wir auf der Aftershow-Party.
Mhm. Ja.
Wir müssen jetzt ein bisschen die Rollen verteilen. Also Christine ist wieder die Annalena Baerbock. Ja. Micha, du bist der Olaf Scholz.
Okay.
Ja, ich bin der Armin. Und wir stehen jetzt so zusammen, ja, im Hintergrund so ein bisschen Stimmengewirr. Christine trinkt als Annalena Baerbock jetzt eine Bionade, würde ich sagen.
Hugo. Was? Ich glaube, Hugo. Die trinkt Hugo.
Denkst du, dass sie Hugo trinkt?
Ja, Hugo mit frischer Minze.
Ich hätte gedacht Bionade.
Nein.
Oder Grüntee. Ich glaube, die trinkt Grün.
Annalena Baerbock. Hör doch auch immer du mit deinen Vorurteilen.
Ist doch nichts Böses.
Hugo. Nein, ich trinke Hugo.
Was trinkt denn Olaf Scholz eigentlich?
Bier.
Trinkt er überhaupt?
Der trinkt. Also ich habe ihn Bier trinken sehen.
Ah ja.
Ja, und Armin auch. Also das kann natürlich sein, dass es nur Show ist, weil sie sagen oder vermitteln wollen, hier, wir sind wie ihr, wir sind einer von euch, ich bin einer von euch, dass sie deshalb Bier trinken.
Aber der Armin ist doch auch so ein Schunkler aus dem Karneval, also der kann Bier trinken, das glaube ich.
Ich denke auch, ja. Bernd Kubicki, ich habe nochmal nachgeguckt vorhin, dieses Zitat, Wolfgang Kubicki, FDP, klar, Partei der Besserverdienenden, der sagt, ich finde, man kann, wenn die Uhr zweistellig wird, schon mal ein Glas Wein trinken.
Das heißt 10 Uhr. 10 Uhr morgens,
ab 10
oder?
Uhr. Ja. Ab 10 Uhr, zweistellig. Genau, ja. Trinkt niemals vor 10 Uhr morgens.
Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was ich seit langer Zeit von Herrn Kubicki gehört habe.
Ja, siehst du?
Das gefällt mir doch.
Wir machen jetzt ein bisschen Smalltalk.
Ja. Ja,
also nochmal, okay. Annalena Baerbock, klar die Rolle. Christine, Micha, du bist der Olaf Scholz, ich bin der Armin. Ja, so, wir trinken halt Prösterchen, Prost.
Stößchen.
Ach, Annalena, Prost. Ja.
Ich finde, als Demokrat muss man bei allen Getränken offen sein. Deswegen stoße ich nicht nur mit Bier an, sondern auch mit Weingläsern und würde mich da sowohl links als auch rechts jetzt nicht festlegen wollen.
Ja. Und sagen Sie mal, Frau Baerbock, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, mich so anzublöffen in dem Triell?
Ich habe Sie doch nicht angeblufft. Sagen Sie doch nicht immer, dass wenn eine Frau mal ein bisschen argumentiert, heißt es immer gleich, dass wir blöffen.
Sie haben
ich
zu hab mir
doch nur
gesagt,
meinen Standpunkt vertreten.
Sie haben mich gefragt, was heute mit mir los sei, vor laufenden Kameras.
Naja, Sie waren so angespannt und so, da wollte ich doch nur mal nachfragen, aber geblufft habe ich doch nicht.
Warten Sie mal, kleinen Moment. So, Achtung, jetzt kommt wieder im Theaterstück ist jetzt immer so der kursiv geschriebene Text. Jetzt kommt eine Kellnerin vorbei und bietet Schnittchen an.
Mhm.
Ja, ja, wir sind jetzt so im Gespräch. Ja, Kellnerin kommt, bietet Schnittchen an und so weiter.
Oh ja, ich nehme das mit Käse.
Ja, ja, ja. Olaf, bedien dich doch, Olaf.
Haben Sie auch was mit Gänsestopfleber? Also jetzt, wo die Kameras aus sind, würde ich das dann doch nochmal probieren wollen.
Oh. Tjo, ich probiere das auch mal hier. Oh.
Das Hackbällchen.
Nein. Hühnchen, Kalkfußhühnchen.
Das hab ich auch gesagt.
Gebratenes Kalkfußhühnchen. Und Armin beißt jetzt rein, ja. Ich sagte, gut geschmiert. Versteht er? Gut geschmiert.
Das war's schon.
Das war er.
Ja, ja, Mensch, gut geschmiert.
Oh, sagen wir so, bei professionellen Radiosendern würden jetzt alle richtig gut lachen.
Da hätten ja, wenn wir hier, ja, wenn ich wirklich Kolleginnen hätte, auf die Verlass wäre.
Genau.
Ja, oder dann würden die jetzt lachen. Ah, geschmiert.
Ja, oder der Typ vom Klaas Häufer, ich glaube Jakob heißt er, der hat eine mega geile Lache. So eine Lache hätte ich gerne. Dann würde ich jetzt auch lachen.
Schade. Und er muss dann im Lachen oder aus dem Lachen heraus den Witz nochmal kurz erklären, aber so unauffällig. So.
Ja, geschmiert.
Maskenaffäre. Ja, der Maskendeal, ja. So muss es kommen.
Eigentlich. So eigentlich, ja.
Wollen wir das nochmal machen, oder?
Ich glaube, es wird nicht besser bei uns.
Nee, es wird nicht besser. Und du hast ja Urlaub jetzt da in deinem Schloss im Périgord und die Stopfleber wartet.
Steht wahrscheinlich schon gleich auf dem Tisch, ne?
Ich denke auch, duftet schon.
Ich möchte an dieser Stelle die Aussage verweigern. Aber die haben die dicksten, leckersten Croissants hier beim Ortsbäcker. Also das nur am Rand. Ist bei Croissant jetzt auch was einzuwenden? Sind die auch wieder aus Tieren gemacht, die...
Die dicksten, leckersten Croissants. Der Kleine rollt zurück, ich sag's.
Ja, das ist so.
Ja. Sieht dann selber aus wie eine Stopfleber.
Wie viel hast du schon zugenommen? Hast du
ich
mal
hab keine
auf der
Waage?
Waage
nee, ich habe keine Waage hier, aber wir sind auch tagsüber viel unterwegs. Also insofern, ich hoffe, es gleicht sich aus.
Das hoffe ich auch immer.
Ja, okay. Aber meistens ist es dann doch nicht so.
Mhm. Nee.
So, das heißt, das war der letzte Podcast vor der Bundestagswahl.
Oh,
natürlich an dieser Stelle der Hinweis, bitte geht wählen, bitte nehmt euer demokratisches Grundrecht in Anspruch und gebt eure Stimme ab, egal für wen.
Ein Tipp noch, glaubt ihr, dass wir nächste Woche an dieser Stelle wissen, wer Kanzler oder Kanzlerin...
Nee. Ich wollte gerade fragen, haben wir denn schon einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin?
Nee, das dauert ja sowieso noch länger, aber meint ihr, die Koalitionsverhandlungen sind dann schon klar, wer mit wem will?
Glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es innerhalb einer Woche geht. Das wird alles so eng. Also ich würde jetzt tippen, nein.
Nee. Ich denke ja.
Du denkst ja?
Ich denke ja, es gibt einen Plan.
Also, dass man zumindest eine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen könnte oder so, ja?
Ich glaube ja.
Dann lass uns den Podcast lieber Donnerstag, Freitag machen. Ein bisschen später in der Woche, weil ich glaube, Montag, Dienstag ist noch gar nichts klar.
Wir haben gesagt, heute ist Donnerstag, heute in einer Woche. Ja. Mal gucken.
Ich bin gespannt.
Treffen wir uns wieder. Wir hören uns ja dann im Radio. Morgen früh, also Michael Klein nicht, der kommt erst am Montag früh wieder.
Mhm. Yep.
Und ansonsten eine schöne Zeit euch und ja, empfehlt uns gerne weiter. Oder auch nicht, weil ich habe auch einen Grund zu liefern. Beim nächsten Mal sind wir besser. Wir sind steigerungsfähig.
Beim nächsten Mal ist es.
Insofern gut. Bitte abonniert uns und empfehlt uns weiter. Wir können auch anders.
Das ist auch so ein Wahlversprechen, weißt du, dass das auch wie Parteien, die seit 16 Jahren durchregiert haben, sagen, aber beim nächsten Mal, wenn ihr uns jetzt wählt, dann machen wir wirklich alles viel, viel besser und anders.
Genau. Ja, also dann tschüss, sagt der Steuersenkungspodcast Kleiderwart. Bis zum nächsten Mal. Und passt gut auf euch auf.
Die Uhrzeit ist jetzt zweistellig. Ich muss saufen, sagt der Kubiki.
Ja, genau. Ja, richtig. Das machen wir jetzt. Also
tschüss.
Klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24